Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Ursula Weidenfeld ist hier und hier ist Tonspur Wissen.
Wir haben immer weniger Ressourcen an Land, die wir nutzen können. Und ich denke, da kann man vor allem im Meer schauen, ob man da nicht Alternativen findet, die nicht so ressourcenintensiv sind.
Kann man Seegurken essen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Holger Kühnhold.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir bei Tonspur Wissen kümmern uns jede Woche um ein wissenschaftliches Thema, finden einen Wissenschaftsexperten zu diesem Thema und freuen uns total, wenn Sie uns sagen, ob Ihnen das auch gefällt. Schicken Sie uns eine Mail, tonspur@rheinische-post.de oder ein Like oder ein Abo wäre super. Danke. Wer ernährt eigentlich in Zukunft 10 Milliarden Menschen? Was könnten wir essen, was wir heute noch nicht essen? Welche Rolle spielen Quallen, Seegurken und Algen? Oder welche Rolle könnten sie spielen? Darüber rede ich jetzt mit Holger Kühnhold. Holger Kühnhold ist in der Arbeitsgruppe Experimentelle Aquakultur und in der Abteilung Ökologie am Leibniz-Institut für Maritime und Meeresforschung. Und er weiß alles über Seegurken. Hallo, Herr Kühnhold.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Kühnhold, Sie suchen nach neuen Nahrungsmittelressourcen und finden sie im Meer. Warum suchen Sie die?
Naja, wir beschäftigen uns mit Alternativen zu den gängigen Nahrungsmitteln. Da geht es vor allem um alternative Proteine, vor allem alternative tierische Proteine. Und ja, letztendlich ist der Hintergrund altbekannt. Wir haben immer weniger Ressourcen an Land, die wir nutzen können. Die Landwirtschaft nutzt sehr, sehr intensiv die Ressourcen, vor allem für die tierische Eiweißproduktion. Und ich denke, da kann man vor allem im Meer schauen, ob man da nicht Alternativen findet, die nicht so ressourcenintensiv sind.
Das geht darauf zurück, dass man eben, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, viel, viel mehr Kalorien einsetzen muss, als wenn man sie eben zum Beispiel aus dem Meer fangen würde. Was haben Sie denn gefunden im Meer? Was kann man denn an tierischen Proteinen essen, was man heute noch nicht isst? Also Fisch isst man ja.
Genau. Ja, wir wissen, dass die Fische natürlich eine sehr, sehr gute Eiweißquelle sind. Auch nochmal im Vergleich zu der Landwirtschaft. Also die Nahrungskette ist letztendlich ganz anders aufgebaut im Meer. Wir haben im Meer mehr Konsumenten als Primärproduzenten. Also ist die Nahrungskette grundlegend anders sortiert im Meer. Und die Fische bieten sehr, sehr gute Eiweißquellen, aber wir essen hier halt gerne die Raubfische. Und das bringt uns in die Problematik, dass wir eben auch die Fischbestände sehr, sehr intensiv und zum Teil auch nicht mehr nachhaltig nutzen. Das Gleiche läuft jetzt gerade nicht so gut in der Aquakultur, weil wir hier versuchen, auch die Raubfische zu züchten, die sich aber auch wieder von Fischen ernähren müssen. da geht die Bilanz auch nicht wirklich auf. Also eine sehr gute Herangehensweise wäre, wenn wir die Fische mit pflanzlichen Proteinen füttern, anstatt mit Fischmehl und Fischöl. Aber wir können natürlich auch in eine ganz andere Richtung schauen und gucken, was es noch so alles im Meer gibt, was wir vor allem in der westlichen Welt noch nicht als Nahrung wahrgenommen haben. Da geht es dann um Algen, um Quallen, um Seegurken und um tierisches Eiweiß, was nicht von den Fischen kommt.
Jetzt fangen wir mal mit den Algen an. Ist es Tier oder Pflanze?
Algen sind Algen. Also ist eine ganz eigene Gruppe in der Biologie und sind natürlich sehr vergleichbar mit Pflanzen, weil sie Photosynthese betreiben, aber es sind Algen.
Weder aber Pflanzen, das würde ich jetzt kein tierisches Eiweiß zu mir nehmen, wenn ich eine Alge esse. Warum Nein. soll ich Algen essen?
Ja, da bewegen wir uns eben sehr weit unten in der Nahrungskette im Meer. Es sind die Primärproduzenten. Sowohl Mikroalgen als auch Makroalgen sind phototroph, also nutzen die Sonne als Energiequelle und produzieren somit produzieren sehr effizient eine Biomasse, die auch hochwertiges Eiweiß enthält und sehr viel andere Nährstoffe. Ja, und ich hatte schon den Vergleich mit der Landwirtschaft einmal erwähnt. Wenn wir hier schauen, wenn im Salzwasser die Algen wachsen, dann verbrauchen wir kein Süßwasser. Wir verbrauchen keine Landflächen, für die Waldrodung betrieben werden muss. Also alles limitierende Faktoren, die wir am Land haben, aber halt nicht im Meer.
Und was würde eine Alge, wenn ich Algen essen würde oder wenn die Menschen mehr Algen essen würden, was würde das ersetzen? Das würde doch kein Steak ersetzen, sondern eher Salat.
Ja, man muss schon sich überlegen, wo kommen die Nährstoffe her? Also mit einzelnen Gerichten das zu vergleichen, ist sehr, sehr schwierig. Also ich denke mal, man tut natürlich auch gut daran, einfach Alternativen zu Fleisch zu schaffen durch Pflanzen, die an Land wachsen, durch Hülsenfrüchte. Das sind alles natürlich sehr, sehr wichtige Themen. Das Meer kann jetzt halt eine Alternative mehr noch liefern, um wirklich hochwertige Nährstoffe ohne die Ressourcennutzung wie in der Landwirtschaft zu liefern. Aber wenn wir jetzt schon mal beim Vergleich sind von Produkten, also mit Rotalgen zum Beispiel, lässt sich ein sehr ähnliches Produkt zu Bacon schaffen. Also die Alge Palmaria palmata, die wird dafür genutzt und da lässt sich ein Produkt, gibt es ein Produkt, was wirklich täuschend echt oder täuschend ähnlich mit Bacon.
Da bin ich sehr gespannt. In der asiatischen Küche oder bei den Ernährungsgewohnheiten in Asien spielen Algen schon eine große Rolle. Gibt es denn genug Algen, wenn jetzt eben auch andere Teile der Erde anfangen würden, Algen als Nahrungsquellen zu entdecken?
Also ob genug Biomasse überhaupt zur Verfügung stehen würde? Das ist natürlich eine spannende Frage, es geht dann natürlich da auch darum, wie wir Algen künstlich züchten könnten und wie viel Nährstoffe quasi im Meer zur Verfügung stehen, um dann diese Algen wirklich zum Wachsen zu bringen. Da gibt es verschiedene Paper, die Modellierungen betrieben haben, wie das Ganze aussehen könnte. Also es gibt definitiv sehr viel mehr Küstenzonen auf dem Planeten, wo Makroalgen angebaut werden könnten und sehr viel mehr Menschen direkt mit Algen versorgt werden können. Und dabei würden wir der Erde auch noch einen sehr großen Gefallen tun, weil vor allem in den Küstenregionen haben wir ja häufig eher einen viel zu hohen Nährstoffgehalt, zu viel Stickstoff, zu viel Phosphor, der vor allem auch durch die Landwirtschaft hier in den Küstenregionen landet. Und wenn wir jetzt Makroalgen züchten könnten in diesen Gebieten, wo wir eine Überdüngung haben, eine Eutrophierung der Gewässer, dann würden wir hier das Ökosystem wieder in Balance bringen und könnten dann in Form von Algen alternative Nahrungsmittel schaffen.
Dann gucken wir uns jetzt die Quallen an und da habe ich dieselbe Frage, sind es Pflanzen oder Tiere?
Ganz klar Tiere. Wobei ich da gleich auch noch einen Spezialfall oder, nee, keinen Spezialfall in dem Sinne. Nee, es sind Tiere.
Okay, ja. Also, aber Quallen sind Tiere, die würden dann auch tierisches Eiweiß liefern.
Ja.
Wer isst die denn heute schon und was könnte man mit denen machen?
Ja, auch in Asien werden Quallen häufig als Nahrung genutzt. In der westlichen Welt eher selten. Genau, es wäre ein tierisches Protein, also man könnte da nicht mehr einen Vegan-Label nutzen, was heutzutage ja schon problematisch sein kann. Aber wenn man aus der Richtung der Nachhaltigkeit argumentiert, dann ist es eben auch eine sehr, sehr effiziente Form von tierischem Eiweiß. Natürlich sehr viel Wasser, also Quallen sind zu bis zu 99% bestehen die aus Wasser. Da muss natürlich sehr viel Biomasse her, um hier wirklich eine Substanz zu haben oder ein Lebensmittel mit Substanz. Aber die Qualität der Nährstoffe ist sehr hoch. Also man hat hier ein tierisches Eiweiß, eine hochwertige Zusammensetzung von Aminosäuren und auch ungesättigten Fettsäuren, die enthalten sind. Also das wäre aus Sicht der Qualität auch ein gutes Nahrungsmittel. Und es kann in alle möglichen Richtungen genutzt werden oder zubereitet werden. Also von Quallenchips zu Quallensalat zu Sushi-ähnlichen Produkten, wo die Quallen quasi roh gegessen werden können. Ja, gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Wenn man sich Quallen vorstellt, dann hat man irgendwie einen riesigen, glibberigen Körper vor Augen und ganz lange Fäden und Tentakeln, die einem wehtun, wenn man ihnen begegnet. Was isst man denn von so einer Qualle und vor allem, wie bereitet man das zu?
Ja, also traditionell wird der Schirm der Quallen gegessen und
Das ist der glibberige, dieser glibberige Helm, den die
genau, also
haben.
Der Schirm ist quasi der. Also da muss man dazu sagen, Qualle ist der Begriff für das Tier der gesamte Organismus oder die Gruppe von Organismen. Die Qualle mit Schirm nennt sich Meduse. Das ist der Teil von Quallen, der durchs Wasser schwimmt. Und ein anderes Lebensstadium sind die Polypen, aus denen sich dann die Quallen bilden. Also sprechen wir eigentlich von Medusen und die haben diesen Schirm. Und in dem Schirm sind keine Nesselzellen. Das sind die Nesselzellen, die auch wehtun, wenn man Quallen berührt. Die sind eigentlich nur in den Tentakeln und den Fangarmen, wo sich dann die Beute verfängt und gelähmt wird durch diese Gifte. Und das, um die nicht als Nahrung zu verspeisen, nutzt man traditionell den Schirm der Qualle. Wobei es auch Möglichkeiten gibt, diese Gifte, vor allem wenn sie sehr, sehr niedrig konzentriert sind, zu inaktivieren, dann könnte man theoretisch auch die gesamte Biomasse als Nahrung nutzen. Und in Asien ganz klassisch werden diese Schirme genutzt von der Qualle. Die werden dann in Streifen geschnitten und dann geht es erstmal darum, das Wasser ein bisschen loszuwerden. Da werden die Salze eingelegt. Zum Teil sind das Aluminiumsalze. Ein Grund ist, warum es hier in Europa ein bisschen schwierig ist mit diesen Produkten, weil der Aluminiumsalzgehalt zu hoch ist. Und so werden die haltbar gemacht. Also da geht es darum, wie können die lange gelagert werden und kriegen dann eine ganz andere Konsistenz. Dann geht es eher in so Richtung Krautsalat, also auch eher was, ja, oder Alge. Also es schmeckt dann sehr ähnlich wie Alge letztendlich. Hat Biss, ist nicht mehr glibberig, schmeckt natürlich eher salzig, aber kann natürlich in ganz verschiedenen Richtungen zubereitet werden.
Kann man jede Qualle essen?
Ja, also ich würde prinzipiell sagen schon. Also da spricht eigentlich nichts dagegen. Es geht wirklich darum, wie stabil ist die Qualle, wenn man sie aus dem Wasser holt. Also Quallen werden zum Teil dann einfach nur noch ein glibberiger Haufen und wenn man die jetzt fischen würde, gezielt aus dem Wasser holen, dann bleibt nach kurzer Zeit nicht mehr viel übrig. Also es werden vor allem die Arten genutzt, die wirklich einen sehr, sehr festen Schirm haben, festes Gewebe haben, aber wenn diese Gifte inaktiviert werden. Es gibt natürlich wirklich sehr, sehr giftige Quallen, da würde ich komplett die Finger von lassen, aber wenn man von den Giften absieht, sind Quallen sehr, sehr ähnlich aufgebaut und theoretisch essbar.
Also man muss aufpassen, welche man isst. Gibt es denn, wir haben eben über Algen gesagt, von denen gibt es tendenziell eh zu viele, weil eben die Meere oder die Küstengewässer so nährstoffhaltig sind, dass da eben zu viel wachsen und deshalb ist es auch kein Schaden, wenn man da erntet. Gilt das für Quallen auch?
Ja, das ist schon eine eher komplizierte Frage. Also in Richtung, wie weit muss man die Organismen verstehen, bevor man sie nutzen kann. Und da ist immer Vorsicht geboten und da ist einfach auch zu unterschiedlich, von welchen Quallen man dann spricht. Also ganz generell aus einer Richtung betrachtet, jetzt vom Klimawandel zum Beispiel oder Einfluss auf die Meeresökosysteme, sieht man an vielen Stellen, dass es eher zu viele Quallen gibt oder dass es Massenvorkommen von Quallen gibt. Und da könnte man ganz vorsichtig sagen, okay, da tut man der Umwelt auch vielleicht einen Gefallen, wenn man hier die Biomasse entnimmt. Aber natürlich bildet sich da ein anderes Gleichgewicht. Also wenn dann da mehr Quallen sind, dann werden die vielleicht auch von anderen Organismen als Nahrungsquelle genutzt. Also es zeigt sich immer häufiger, dass Quallen in Nahrungsnetzen im Meer wirklich sehr, sehr relevante Energielieferanten sind. Und somit muss man hier immer mit Vorsicht agieren und gucken, wie kann diese Biomasse wirklich nachhaltig genutzt werden. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Quallen, die gut in landbasierten Aquakulturanlagen gezüchtet werden können. Und diese kontrollierte Zucht ist natürlich möglich, hier dann eine Biomasse nachhaltig zu erzeugen. Das sind dann eher die Fragen, wie viel Energie muss da aufgewendet werden? Ist das ökonomisch? Und genau, wie müssen diese Quallen gefüttert werden? Aber da gibt es Arten, da sind wir bei dem Spezialfall, die in Symbiose leben. Wir haben ja bei den Quallen, da geht es um Nesseltiere, genauso wie Korallen auch. Und bei manchen Quallen gibt es eben auch diese Symbiose mit Mikroalgen und die können sehr viel Energie durch diese Symbiose gewinnen und sich so indirekt auch durch Primärproduktion oder durch Photosynthese ernähren.
Sie kooperieren ja, was die Quallen angeht, auch mit dem Berliner Zoo. Also die bringen Ihnen bei, wie das Wasser sein muss, damit die Qualle wächst, oder?
Ja, also bei den Quallen geht es natürlich auch darum, wie wachsen die gut in Aquarienanlagen. Und da arbeiten wir mit ganz unterschiedlichen Partnern zusammen, unter anderem auch mit dem Berliner Zoo. Und wie das Thema auch schon gezeigt hat, es geht ja um große Themen. Nicht nur um, wie werden wir satt, sondern auch, was passiert mit der Meeresumwelt und überhaupt mit dem weltweiten Artenschutz. Und da spielt unsere Ernährungsweise natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und ich denke, mit mehr Nahrung aus marinen Ressourcen können wir auch sehr viel dazu beitragen, dass die Biodiversität in den Meeren wieder zunimmt, dass wir hier Aquakulturen schaffen, die Ökosysteme wiederherstellt und ja auch auf der Seite einen Beitrag leisten.
Ja, jetzt haben wir also auch die Qualle und der dritte Punkt, über den wir heute reden wollen, ist die Seegurke. Ja. Das ist ehrlich gesagt, wenn ich das sagen darf, für mich das faszinierendste Wesen. Ich glaube, auch ein Tier sieht aber aus wie so eine gewaltige Essiggurke und die kann man auch essen.
Genau, die kann man auch essen.
Das finde ich ehrlich gesagt noch mit am gewöhnungsbedürftigsten, diese Vorstellung, weil das sieht nicht besonders schön aus, so eine Seegurke. Das ist so ein riesiger Schlund, der sich über den Meeresboden bewegt, Dreck frisst und hinten wieder rauslässt. Und ja, sagen Sie was dazu, bitte.
Ja, Seegurken, wie der Name schon sagt, die klassische Seegurke erinnert wirklich so ein bisschen an eine Salatgurke. Sind wurmartige Tiere, gehören aber überhaupt nicht zu den Würmern, sondern sind sogenannte Stachelhäuter. Da gehören auch die Seeigel und Seesterne dazu, zu der Gruppe. Und die Seegurken bilden da die vielfältigste Unterart. Also zum Teil sind die Ökosysteme am Meeresboden bestehen zu 80-90% aus Seegurkenbiomasse. Und diese Art der Seegurke, die dann auch an eine Salatgurke erinnert, das ist nur ein ganz kleiner Teil von den Seegurken. Und das sind aber auch die Arten, die gegessen werden. Also die haben eine feste Substanz und sind sehr reich an Protein, also eine sehr hochwertige tierische Proteinquelle und bestehen halt nicht zu 99% aus Wasser, wie Quallen zum Teil. Ja, und da hängt es wieder an der Zubereitung. Also das ist erstmal eine Proteinquelle, die zur Verfügung steht. Und wie man die dann zu Nahrung verarbeitet, ich sehe das ziemlich pragmatisch. Also ich sehe hier den Anteil an Protein, an Nährstoffen. Und es gibt so viele Produkte auf dem Markt mittlerweile, wo wir gar nicht wissen, was da alles drin ist. Es geht dann auch in Richtung Algen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon Algen zu sich genommen hat, weil die mittlerweile in allen möglichen Produkten vorkommen. Sehe ich letztendlich die Nährstoffe und mache mir über den Organismus an sich gar nicht so viel Gedanken.
Ich bin ja auch gerne bereit, mich von dem Bild zu lösen, dass ich sowas esse oder von der Vorstellung, dass man eben einen solchen Wurm isst. Aber wenn sich diese Tiere am Meeresboden bewegen und da eben auch praktisch den Sand aufnehmen und alles, was da am Meeresboden ist, ist es denn gesund, eine solche Seegurke zu essen, oder isst man da eben auch alles mit, was an Müll im Meer sich ablagert?
Natürlich muss man immer, aber das gilt nicht nur für die Nutzung der Meere, sollte man wissen, in welcher Umwelt Organismen aufwachsen, ob da Umweltbelastungen herrschen. Und es gibt natürlich auch Fragen, die generell nicht geklärt sind. Wie reichert sich zum Beispiel Plastik in der Nahrungskette an? Das sind alles generelle Fragen. Was bei Meeresorganismen, auch Algen, sich zum Teil zeigt, sind hohe Anteile von Schwermetallen, zum Teil Quecksilber auch. Und da muss natürlich geklärt werden, das sind aber natürliche Anlagerungen, das sind keine Verschmutzungen. Oder auch bei Algen ist es zum Beispiel sehr hoher Jodgehalt, der in den Algen drin ist. Das können so hohe Konzentrationen sein, dass sie letztendlich auch schädlich sein können. Das variiert aber auch im Laufe der Saison, einer Saison. Also das sind auf jeden Fall Fragen, die geklärt werden müssen, bevor man solche Arten dann gezielt nutzt. Aber ganz generell, und das ist letztendlich auch noch eine sehr wichtige Information, wenn wir jetzt wieder diese Nahrungskette uns verdeutlichen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns ganz unten in der Nahrungskette mit diesen Organismen. Viele Gifte reichern sich in der Nahrungskette an. Also eigentlich sind wir da auf einer sehr viel sichereren Seite, als wenn wir Thunfisch essen zum Beispiel, weil sich da die Gifte exponentiell über jede Stufe der Nahrungskette angereichert haben.
Ja, Herr Künold, wir haben ja jetzt über Seetang geredet, über Seegurken und über Quallen, also über pflanzliche, aber eben auch tierische Proteine aus dem Meer. Wenn man sich jetzt fragt, vor dem Hintergrund, dass es demnächst 10 Milliarden Menschen auf der Erde geben wird, was kann denn dann das Meer über das hinaus beitragen, was es heute schon beiträgt, um diese Leute alle zu ernähren?
Ja, schwer zu sagen, wie die Zukunft da genau aussehen kann. Ich würde ehrlicherweise erstmal da ansetzen, dass wir letztendlich momentan einfach viel zu viel tierisches Protein konsumieren. Und der wichtigste Schritt für die Zukunft ist, dass wir weniger tierisches Eiweiß als Nahrung nutzen und uns mehr pflanzlich ernähren. Damit könnten wir unglaublich viel erreichen, einmal was unsere eigene Gesundheit angeht. Das ist nämlich auch die Variante, sich zu ernähren, um gesünder zu leben und um unsere Ressourcen weltweit zu schonen und die Umwelt weniger zu belasten. Aber natürlich werden wir mehr Menschen auf der Erde und es wird weiter ansteigen, die Nachfrage nach tierischen Proteinen und generell nach Nahrung. Und ich denke, die Meere bieten weiter unten in der Nahrungskette, nicht die Raubfische, nicht die Fischbestände, die überfischt sind, aber weiter unten in der Nahrungskette wirklich noch sehr viel Biomasse, die bisher ungenutzt ist. Also da steckt letztendlich das einzige Potenzial, wo wirklich Wachstum noch erzeugt werden kann.
Und nutzt es dem Meer oder schadet es dem Meer, wenn man jetzt die letzten Reserven da jetzt da auch noch ausquetscht?
Ja, die richtige Nutzung würde nicht schaden und an dem Beispiel von Makroalgen und auch anderen Arten, wie zum Beispiel Muscheln, die sich von gelösten Nährstoffen im Wasser ernähren, könnte man hier sogar einen großen Beitrag leisten, um Ökosysteme wiederherzustellen, die durch Überdüngung, durch Eutrophierung geschädigt wurden. Dadurch würde man wieder mehr Sauerstoff ins System bringen, man würde Habitat schaffen und könnte wirklich die Ökosysteme wiederbeleben, für mehr Artenvielfalt sorgen, also wirklich sehr, sehr viele positive Ansätze. Aber wie es halt häufig so ist, wenn man dann was findet, was eine super Eiweißquelle ist, super schmeckt oder einfach ein Hype existiert, dann will man oft zu viel von den Ressourcen und da muss man eben ganz anders dann herangehen. Man muss erst gucken, wie nachhaltig kann man diese Biomasse wirklich nutzen und dann versuchen, die Komplexität zu verstehen von der Biologie und auch der Ökologie, wo man diese Ressourcen nutzen, versucht zu nutzen.
Wer entscheidet denn eigentlich darüber, wer was wann aus dem Meer nimmt, wenn es keine Fische sind?
Ja, je nachdem, wo man sich befindet. Also in den internationalen Gewässern ist es sehr schwierig. Also das sieht man ja auch gerade bei den Diskussionen um den Abbau von Ressourcen in der Tiefsee, also nicht biologische Ressourcen. Und auch die genetische Vielfalt, wo ja auch sehr viel wirtschaftliches Interesse dahinter steckt. Das sind sehr, sehr relevante Fragen, wo es letztendlich keine Lösung momentan gibt oder keine einheitliche Lösung.
Könnte man denn sagen, dass das Ökosystem des Meeres tatsächlich in der Summe entlastet werden könnte, wenn man eben sich so künftig ernährt oder seine Organismen so künftig zieht und auch dann erntet, wie Sie das eben vorgeschlagen haben? Oder ist am Ende nicht doch wahrscheinlicher, dass das Meer wieder belastet wird, weil die Menschen zu viel Hunger haben?
Ja, also ich denke, der Kreis schließt sich wirklich mit den Beispielen, die ich genannt habe, mit den globalen Nährstoffkreisläufen. Also da könnte man durch die ganze Überdüngung, die in den Küstenzonen herrscht, wirklich mit mehr Anbau von marinen Organismen wirklich eine Balance schaffen oder annähernd in eine sich in eine Balance bewegen, die der Natur guttun würde. Und wenn man hier diese Balance wieder einstellt, dann heißt es insgesamt einfach, dass wir weniger tierisches Eiweiß konsumieren in Zukunft. Und ja, da ist der Konsument gefragt.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch. Vielen Dank für das Interesse.
Wenn Sie diesen Podcast kommentieren wollen, tun Sie das doch bitte bei X und erwähnen Sie dabei @LeibnizWGL und @RP Online. Das war schon wieder alles für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viele, viele Grüße, Ihre Ursula Weidlich.